Dir nach, weil du rufst. Das Lied hat uns schon ganz gut hineingenommen in die Thematik von der heutigen Predigt. Vielen Dank fürs Raussuchen. Wir machen eine Israelreise. Wer von euch war schon mal in Israel? Oh, schon eine ganze Reihe. Ja, und wir machen sie jetzt leider gedanklich, aber sie kosten auch nichts. Das ist der Vorteil, genau. Und wir gehen im Zeitstrahl ungefähr 2000 Jahre zurück. Wir befinden uns an einer römischen Zollstation am See Genezareth. Entlang der wichtigen Handelsstraße durch die Hafenstadt Kapernaum sind immer wieder solche Zollstationen, solche Steuertische aufgebaut, wo abkassiert wurde. Wer durch will, musste zahlen. Schlimmer als wenn man heute durch die Schweiz will, da zahlt man in der Regel ja nur einmal, damals mehrmals auf wenige Kilometer. Der Berufsstand, der sich das Einziehen der Steuern zur Aufgabe gemacht hat, galt bei den Juden als unrein. Für so schlimm halten wir die Leute vom Finanzamt nicht. Bei uns können sie sogar Mitglied werden und wir hatten mal vor Jahren der Alfred Lessmeister als zweiter Vorsitzender von unserem Gesamtverband auch ein Finanzbeamter. Damals waren sie verhasst, nicht nur, weil sie mit der Besatzungsmacht, der verhasste Römer, zusammenarbeitete. An der Zollbude stand unübersehbar eine römische Standarte. Aber die Zollbeamte unterlagen auch oft der Versuchung, Steuern überhöht abzukassieren. Egal ob nach Vorgabe oder überhöht, der schon ständige Umgang mit dem Geld hat sie einfach suspekt gemacht. Einer der Beamten dort ist Levi, so wird er im Markus-Evangelium genannt. Sein Name sagt eigentlich schon alles. Er ist als Mitglied der Leviten zum besonderen Auftrag berufen geworden von Gott, ganz für ihn da zu sein, ganz für ihn in seinem Dienst zu stehen. Das war die Aufgabe der Leviten. Sie bekamen als Stamm nach dem Einzug ins verheißene Land auch kein eigenes Land zugeteilt. Sie sollten sich durch nichts von ihrem Dienst für Gott abhalten lassen, sind von der Allgemeinheit unterhalten worden. Und dieser Levi arbeitet nun nicht im Tempel, er sitzt am Zoll. Er treibt Steuern ein für einen römischen Kaiser. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand heute, der in die Mission gehen sollte, nicht in die Mission geht, sondern nach Russland geht, mit der Russenmafia zusammenarbeitet und für die Geld irgendwo wäscht. So muss man sich das vorstellen. Alle römischen Beamte hatten sich außerdem jeden Morgen neu unter dem Zeichen des obersten römischen Gottes Jupiter zu versammeln und zu verbeugen. Also Levi verweigert nicht nur den Gottesdienst, er praktiziert ausdrücklich auch Götzendienst. Und nun begegnet ihm Jesus. Und das hat unglaubliche Folgen. So wie bis heute jede echte lebendige Begegnung mit Jesus auch in unserem Gottesdienst heute Abend Folgen hat. Jetzt schauen wir uns diese Begegnung an. Ich lese als Predigttext Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und Opfer nicht. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus folgen hat Folgen. So das Thema, drei Untergliederungspunkte. Folgen, weil Jesus ruft. Folgen und mit Jesus feiern. Folgen und bedürftig werden. Es geht ja ungemein schlagartig zu hier in der Begegnung. Levi sitzt. Jesus kommt. Jesus ruft. Matthäus steht auf. Jesus folgen. Das hat Levi erlebt. So radikal, dass er nicht mal mit seinem eigenen Namen derselbe geblieben ist. Matthäus wird er genannt, wohl wie Simon zu Petrus eine Namensänderung bekommen hat, wie sie Jesus selber vorgenommen hat. Ganz knapp wird das Größte erzählt, was im Leben passieren kann. Zwei Worte genügen, folge mir. So ist es immer in der Begegnung mit Jesus. Sie geschieht, wo Jesus spricht. An ihm und seinem Wort liegt alles. Ohne seinen Ruf kommt nichts ins Rollen. Aber wo sein Wort laut wird, da hat es das Folge. So auch heute Abend, jetzt in diesem Moment wird Gottes Wort laut. Und es kann Bewegung in dein Herz hineinkommen. Oder nachher beim Abendmahl, wo er dir in besonderer Weise begegnen will, kann Bewegung in dein Herz hineinkommen. Jesus meint mich persönlich, spricht mich an und ruft mich in seine Nachfolge. Und da ist es nicht entscheidend, dass viele Worte fallen, sondern dass das ausgelegte Wort der Bibel durch Gottes Barmherzigkeit zu seinem Wort wird. Nicht umsonst haben wir als Menschen zwei Ohren und nur einen Mund, damit wir mehr hören, als wir reden. Und nicht umsonst ist der passive Wortschatz von Anfang an vom Kind viel stärker ausgeprägt als der aktive Wortschatz. Ein zweieinhalbjähriges Kind vielleicht, das fast noch kein Wort spricht, ist ja unterschiedlich, wenn die sprechen lernen, kann ohne Probleme alles verstehen, was es ums Herum gesprochen wird. Es ist ein Nachdenken und daraus wird dann ein Nachsprechen. Da hat Gott durch seine Anlage des Menschen Zeichen gesetzt. Hören statt sprechen, folgen anstatt selbst zu bestimmen und dann ändert sich alles. Matthäus sagt in dem Text übrigens kein Wort. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist vorher beim Lesen, sondern er steht auf und folgt. Es ist auch nicht entscheidend, dass er viele Worte findet. Unser Glaube misst sich nicht daran, ob wir uns immer entsprechend groß ausdrücken können. Vielleicht kennt ihr auch manche Karikaturen, unter denen die Unterschrift angefügt ist, ohne Worte. Man versteht alles, wenn man sieht. Man muss nichts mehr dazu sagen, alles wird klar. Es gibt nichts mehr zu erklären und zu deuten, da bleibt nichts mehr zu fragen. Genauso ist es, wenn Jesus mit kurzen, klaren Worten ruft. Es gibt nichts zu diskutieren, nichts zu fragen, nichts zu sagen, aufzustehen und zu gehen und nachzufolgen. In der Übertragung für uns heute ganz praktisch, unser Leben zu ändern. Und es geschieht nur dort, wo dieser Ruf Jesu überwältigt, wo er im besten Sinn den ganzen Menschen überzeugt und ergreift, ihn einfach nicht kalt lässt, dann ändert sich alles. Was das wohl für uns heute Abend praktisch heißen könnte, wenn zur Nachfolge keine großen Worte gefragt sind, sondern ein Platzwechsel, eine ganz praktische Änderung des Lebens. Ich meine, Jesus ruft auch uns heute weg von unseren Orientierungspunkten auf alles andere, zur Ausrichtung auf ihn, auf Jesus selbst. Das ist Nachfolge, Richtungswechsel. Und jede und jeder unter uns wird selbst beantworten können, welche Richtung er momentan eingeschlagen hat. Und da gilt jetzt der Ruf von Jesus, weg davon, her zu mir. Für Matthäus heißt es, weg von dem Tisch, weg von der kaiserlichen Standarte hin zur Gemeinschaft mit Jesus. Bis dahin, dass sein Name dann in der Liste der Jünger, die Jesus berufen hat, auftaucht. Matthäus der Zöllner, so heißt es dort ganz lapidar. In welcher Liste steht dein Name? Liste gibt es genug, von der Telefonliste über die Gehaltsliste bis zur Mitarbeiterliste in der Gemeinde. Aber in einer Liste, da ist es entscheidend, dass wir drinstehen. In der Liste der Nachfolger, der Schüler, der Jünger von Jesus. Als die Jünger mal zu ihm zurückkommen sind und zu Jesus gesagt haben, du Jesus, uns sind sogar die bösen Geister untertan. Also was ganz Großes. Sagt Jesus, darüber freut euch nicht. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass wir in dieser himmlischen Liste eingetragen sind. Das ist die konsequente Folge, wenn Jesus ruft. Nun das Zweite, da denkt man vielleicht nicht zunächst dran, Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Folgen und mit Jesus feiern. Doch, jawohl. Die erste Folge der Nachfolge hier ist die Feier. Und wie da gefeiert wird, so fröhlich, so ausgiebig, dass nicht mal entscheidend ist, wo und wer dazu eingeladen hat. Das gemeinsame Essen wird zum Fest, wie im Orient üblich. Erinnert wir uns daran, wie Abraham seine Gäste damals den unverhofften Besuch bewirtet hat. Da wird einfach alles aufgefahren. So achtet der Gastgeber seine Gäste. Da fehlt an nichts. Da steht die Fürsorge und der Genuss im Mittelpunkt. Da wird gefestet. Die Gemeinschaft miteinander, die Freude an der Nachfolge ist der Grund für dieses Fest. Wo haben wir heute Abend Grund, Anlass so zu feiern? Ich meine, wir fallen immer wieder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd hinunter. Entweder wird zwar gefeiert, aber der Anlass und auch der Inhalt der Feier ist ausgesprochen banal. Feiern um des Feierns willen, oberflächlich vielleicht austauschbar mit jeder Feier von einem x-beliebigen Verein, nichts da dagegen, aber banal eben. Oder aber der Anlass wird gewürdigt, aber es gibt keine Feierstimmung mehr. Der beste Grund zum Feiern verkommt in einer Atmosphäre der Enge. Wir waren mal als Hauptamtliche vom SV zum Festessen eingeladen. Abends in Sechselberg war das. Da wollte der Verband, die Verbandsleitung, uns was Gutes tun, die Angestellte, und hat zum Festessen geladen. Vorher war noch eine Sitzung und es war eine sehr, sehr schwierige Sitzung. Eine Sitzung, wie ich sie vorher und nachher nie mehr erlebt habe. Wir haben uns vollkommen zerstritten. Da gab es einen richtigen Bruch in dieser Sitzung und dann war das Festessen. Könnt ihr euch denken, wie das war? Uns sind die Bisse im wahrsten Sinn des Wortes im Halse stecken geblieben. Wir hatten uns die Feierstimmung vorher selber kaputt gemacht. Es war schade, schade um das Essen. Und als Christen haben wir doch genügend Grund zum Feiern. Wir brauchen die Gemeindefeste, die gemeinsame Mittagessen, unsere Grillfeste, Geburtstagsfeiern, wo gefestet wird, Hochzeiten, wo gefestet wird. Und wir wünschen uns Abendmahlsfeiern wie heute Abend wieder. Ich will es heute Abend auch ganz bewusst als ein Fest ausgeben. Abendmahl, nicht nur als eine Feier, als ein richtiges Fest der Freude, wo man sich freut an dem, dass Jesus einem begegnet, an dem, was Jesus für uns getan hat. Wo Leute in der Jesus-Nachfolge stehen, da lernen sie auch das Feiern. Der Grund ist da und die Freude ist hoffentlich auch da. Und diese Feiern sind keine geschlossene Gesellschaft. Sie beginnt mit Jesus und seinen Jüngern, auch mit Matthäus. Und dann kommen, so heißt es hier, viele Zöllner und Sünder mit an den Tisch. Keiner ist ausgeschlossen. Jesus feiert nicht nur mit den Armen, nicht nur mit seinen Jüngern. Die reichen Zöllner sind dabei, die liebt er genauso sehr. Er ist für alle gekommen, für alle, die ihn brauchen. Und Jesus feiert nicht nur mit Zöllner und Sünder. Ob Gottlose oder Gottesfürchtige, alle sind eingeladen. Auch die Pharisäer hatten Sichtkontakt. Sie haben wenigstens zuguckt, was da abläuft. Wie heißt es hier? Als das die Pharisäer sahen. Jesus ist für alle da, für alle, die ihn brauchen. Wo ordnen wir uns in diesem Moment ein? Bei denen, die unter ihrer Schuld zusammenzubrechen drohen, ganz offensichtlich geächtet von den anderen. Da ist vielleicht bei irgendjemand irgendwas in der Vergangenheit mal vorgefallen, mal vorbekommen, was alle mitgekommen haben und worauf mit den Fingern gezeigt wurde. Eine Scheidung, ein Ehebruch, eine Betrugssache, ein Konkurs oder was weiß ich. Und jetzt kommt die Verheißung, Folge. Du kannst deine Schuld, du kannst dein Versagen bei Jesus loswerden. Feiere mit am Tisch Jesu. Er will mit Jesus zusammen feiern, er will mit Sündern zusammen feiern. Oder die andere, die ja genauso viel Dreck am Stecken haben, aber keiner weiß es. da ist auch was vorgekommen, vielleicht nicht nur etwas. Oder es kommt noch ständig vor, nur es lässt sich bisher verbergen, etwas, was niemand weiß. Eine Lieblosigkeit, vielleicht Gewalt in der Familie, eine Lebenslüge, eine Sucht. Und jetzt kommt genauso die Verheißung, Folge. Du kannst deine Schuld und dein Versagen bei Jesus loswerden. Feiere mit am Tisch Jesu. Er will mit Sündern zusammen feiern. Oder die Dritte, die gar nicht am Tisch sitzt. Sie wundert sich über die, die am Tisch sitzt, ganz laut. Oder auch im Gespräch mit Dritte, so wie die Pharisäer in unserem Abschnitt, im Gespräch mit den Jüngern. Da wird abgeurteilt. Da werden Menschen, die Sünder sind, ausgeschlossen. Und auch hier, durch Jesus kommt jetzt die Verheißung, Folge, du kannst deine Schuld bei Jesus loswerden. Feiere mit am Tisch Jesu, er will auch mit dieser Art von Sündern zusammen feiern. Folge und mit Jesus feiern, das war das Zweite. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann dürfen wir es als solche tun, die wissen, dass sie Sünder sind, aber wissen, wo es Vergebung gibt. Deshalb, das ist der Grund zum Feiern, zum Kommen, zum Teilnehmen. Zum Schluss noch folgen und bedürftig werden. Jesus sagt es mit zwei geflügelten Worten, frei und frank heraus. Die Gesunde brauche den Arzt nicht, sondern die Kranke. Und ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechte. Ich bin ja im Dorf im Nordschwarzwald aufgewachsen. Viele von euch wissen es. Dort, wo die Leute so harzig sind wie die Schwarzwaldhänner. Jeder kennt jeden und es galt bei den Alten damals als schwächlich, wenn wegen irgendeiner Krankheit der Doktor kommen musste. Jeder im Dorf hat es dann auch gewusst, zu dem muss der Doktor kommen. Und für viele war klar, ich brauche keinen Doktor, das muss wieder so weggehen. Und erst wenn es nicht anders ging, dann wurde doch der Doktor gerufen. So ging es damals bei uns zu. Und ich meine, dass wir Menschen im Blick auf die Problematik, die Jesus anspricht, ganz arg anfällig sind. Da heißt es also, dass die an der Nachfolge vorbeigehen von Jesus, die meinen, dass sie kein Doktor, kein Arzt brauchen, dass sie selber klarkommen. Die sind gefährdet, die Krankheit ihrer Sünde nicht erkannt haben oder die sich mit Macht gegen diese Diagnose stemmen und stattdessen versuchen, sich selbst zu therapieren. Das meint ja, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die, die meinen, gesund zu sein, die rufen nicht nochmal Arzt. Aber es ist wie bei dem Kranken, der seine eigene Krankheit nicht wahrhaben will und sich bis zum Schluss gegen den Arztbesuch wehrt. Und genau genommen sind das doch die vermeintlich Starke und Selbstgerechte, die, die im Grund noch kränkere und schwächere als die andere, die kommen. Und trotzdem darf ich an dieser Stelle sagen, auch für sie steht der Arzt immer noch bereit. Er und nur er hat die Arznei gegen die Sünde. Und wenn es die Sünde der eigenen Selbstgerechtigkeit wäre. Er kommt und ruft, er lädt zur Nachfolge ein. Und diese Nachfolge ist der Weg bis hin zu dem Punkt, an dem Jesus endgültig wahrgemacht hat, dass er der Arzt für unsere Sünde ist. Jesus lädt jeden ein, zu seinem Kreuz zu kommen. Dorthin zu kommen, mit der ganzen Krankheit der Sünde und sich von dieser Arznei dort heilen zu lassen, am Kreuz. Dort hat er sein Leib für dich gegeben, dort ist sein Blut für dich und für mich geflossen. Wem der gekreuzigte Jesus seine Arznei geben kann, der wird gesund. Und das wünsche ich uns alle jetzt gleich im Abendmahl, dass wir schmecken und sehen können, wie freundlich dieser Arzt ist und wie heilend seine Arznei wirkt. Jesus folgen hat Folgen. Folgen, weil er ruft. Folgen und mit Jesus feiern, folgen und bedürftig werden. Dazu sind wir eingeladen. Amen.